Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
Man kann Buddhismus in allen Aspekten mit der Astrologie zusammenlegen und kann darüber Bilder machen. Und das ist halt absolut ein Phänomen. Also das macht sehr, sehr Spaß, ist sehr, sehr komplex und ich bin oberbegeistert. Also mich begeistert sowas tatsächlich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Tätowiererinnen und Tätowierern. Und heute haben wir, das ist so ein Trip down Memory Lane jetzt gerade bei mir. So, ne? Erst Jens, jetzt du. Jetzt habe ich den lieben Christian Eichenhauer bei mir zu Gast. So, Christian, was geht ab?
Hi Silvester, schön, dass ich hier sein kann, auf jeden Fall. Wir hatten ja gerade schon ein langes, lustiges Gespräch im Vorfeld.
Ja, wir haben uns schon mal so ein bisschen leer gesabbelt. Eigentlich war das so eine ganz banale Frage, die wir beantworten wollten im Vorgespräch, so im Zuge der Organisation. Und irgendwie dann guckst du auf die Uhr und denkst so, ja, hätte ich jetzt eigentlich locker schon mal alles laufen lassen können, ne?
Ja, so ist das.
Stell dich doch den Leuten bitte mal kurz vor, wer du bist, was du machst.
Also mein Name ist Christian Eichenhauer. Ich habe das The Black Book in Düsseldorf und bin Tätowierer. Ganz einfach.
Ja. Und du bist vor allem einer der absolut fleißigsten Maler, Zeichner, Künstler überhaupt mit dem krassesten Output, den ich je gesehen habe.
Danke schön. Ja, ich glaube, es nimmt manchmal so ein bisschen Überhand bei mir. Das kann gut sein. Also,
ja, du vertiefst dich, du verlierst dich dann da drin, ne? Alle sagen das.
Ja, das ist halt, ich male halt jeden Tag und ich fange meistens oder oftmals morgens schon an, dann stehe ich halt auf, dann frühstücke ich mit meiner Frau und haben dann so unsere Morgenrituale und dann nutze ich halt so ein bisschen die Zeit und male schon mal ein bisschen, meistens am iPad und dann fahre ich so um 10 Uhr in den Laden und dann male ich nochmal eine Stunde auf zwei vielleicht und dann tätowiere ich den ganzen Tag und abends fahre ich tatsächlich nach Hause und male am liebsten noch und habe aber auch feste Tage in der Woche, wo ich halt nur male. Das heißt also, das ist halt meistens montags und dienstags. Da male ich schon auf jeden
krass.
Fall.
Genau. Also das heißt, machst du dann tätowierst du dann drei oder vier Tage ab, machst du samstags dann noch auf? Weil ich weiß, normalerweise ist es ja so, ich kann mich dunkel dran erinnern, wir haben ja auch das Vergnügen gehabt, ich bin ja jetzt schon mittlerweile, wir kennen uns schon voll lange.
Absolut.
Ich bin seit 10 Jahren bin ich in Jena, also 10,5 Jahre sind es jetzt und davor war ich ja bei dir.
Genau, und das war aber auch 2010, muss das gewesen sein, oder 11,
so die Ecke. Nee, das war später, ja. Das war 2010 war ich beim Diesel und 2011 war ich dann, oder war es 13?
Also 13 bin ich nach Düsseldorf gegangen, auf jeden Fall.
Dann war es das Jahr davor. Das war relativ kurzfristig danach.
Ach so, okay.
Kleiner Kontext, um die Leute abzuholen. Ich habe damals beim lieben Christian arbeiten dürfen. In Krefeld war das noch.
Richtig. Da hatte ich den Laden noch in Krefeld, richtig. Also,
ja, und dann bin ich leider aus persönlichen Gründen dann nach Ostdeutschland gezogen. Aber ich muss sagen, was ich halt immer witzig fand, wir haben richtig viel gelacht.
Absolut. Mir fallen da auch so ein paar Anekdoten ein.
Das hat sich bis heute nicht geändert. Vor allem, vorhin haben wir noch ausgewertet, wir sind hier noch spazieren gegangen so und ich habe gesagt so, boah, ich hab von Christian so witzige Stories noch, wo ich noch überlegen kann, ob ich die, was, da kommen wir aber gleich
alles. Ja, auf jeden Fall, absolut.
Was du für ein Abdreher bist. Nein, Spaß. Was ich immer krass respektiert habe dabei, auf jeden Fall, um nochmal ganz kurz das Thema richtig aufzugreifen, an deiner Malerei ist, dass du wirklich nach einem Vollzeit-Tattoo-Tag noch den Elan hast, sage ich mal, wirklich, also ich zum Beispiel, ich könnte das nicht, weil ich bin so leer. Mir reicht das, wenn ich wirklich meine 7-8 Stunden tätowiere und zeichne, das macht mir auch alles mega Bock, aber wie geht das?
Ich glaube, das geht ganz gut. Also wie gesagt, da ich ja jetzt, wenn man von diesen Maltagen, also wo ich arbeite manchmal montags, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich das halt super festgelegt habe, weil manche Leute auch nur montags können, aber montags ist eigentlich so der Tag, wo ich analog male. Das heißt, dann male ich ja irgendwelche Bilder, die dann hier im Laden hängen und dienstags dann für die Kunden für die Woche meistens. Und halt morgens fange ich dann manchmal an, wenn mir irgendwas einfällt, und abends halt nach der Arbeit ist halt, also Vollzeit ist halt je nachdem, also manchmal sind es halt 5 oder 6 Stunden tätowieren, je nachdem, was man halt macht, oder vielleicht auch nur 4. Male ich dann noch, aber dann behandle ich auch gerne andere Themen zeitgleich. Also ich mache Astrologie, Buddhismus noch als Seminar nebenbei. Also ich gehe selber dorthin und lerne das. Und dann kann ich, während ich male, über die Sachen zum Beispiel nachdenken. Das heißt, wir kriegen Hausaufgaben in den Sachen auf. Und dann denke ich natürlich mal mehr oder weniger natürlich darüber nach. Aber manchmal ist es so, dass ich halt beim Malen mir ein paar Sachen einfallen zu den Themen. Dann kann ich die aufschreiben und male dann einfach weiter. Also für mich ist das echt ganz gut. Und ich habe halt also trotzdem Freizeit mit meiner Frau oder so. Ist halt nicht so, dass ich dann total nur noch in so einer Ecke sitze, in so einer Höhle. Das mache ich halt auch nicht. Aber wir gucken schon, dass wir dann auch was zusammen machen. Also im Grunde sind wir beide relativ busy, und dann ist halt meistens, wir abends wenigstens zusammensitzen, und ja, und so ist der Ablauf im Endeffekt.
Krass.
Das mache ich
jeden Tag. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man vielleicht auch, dass man sich das so strukturiert, wie du gesagt hast, dass du sagst, okay, montags male ich analog, dienstags Kundenzeichnungen und so über den Abend halt das noch, was mir so einfällt. Glaubst du, dass das wichtig ist, dass man sich da so einen Plan macht, wenn man das regelmäßig macht?
Das hat sich so ergeben. Damit man
produktiv ist?
Es hat sich so ergeben irgendwie. Also irgendwie, das ist der Plan kommt ja nicht, weil ich mir den immer so eingerichtet habe, sondern weil er sich einfach so ergeben hat, ne? Also montags, hört sich jetzt vielleicht total doof an, aber montags habe ich immer die Putzfrau immer zu Hause, ne? Das heißt, also dann hätte ich eigentlich auch vielleicht frei. Dann denke ich mir, okay, dann will ich aber auch nicht zu Hause sein. Und dann fahre ich einfach in den Laden und male dann einfach hier und nutze das dann einfach und sage, okay, dann kannst du halt auch analog malen. Man ist natürlich nicht den ganzen Tag da, aber dann ist mir das immer ein bisschen unangenehm, und dann nutze ich den Tag eigentlich. Und der Dienstag ist halt immer noch so ein freier Tag, auch aus meiner Tochters Kindheit übrig geblieben, den ich mir dann freigenommen hatte, und der ist einfach immer noch
den geblieben. Den kenne ich nämlich auch noch.
Genau, eben. Und das hat tatsächlich... Genau, und zwar immer unser Vater-Tochter-Tag, und der ist aber immer noch geblieben, und die Tochter ist mittlerweile aber ausgezogen, so alt ist die. Und
krass, ja, ich kann mich noch dran erinnern, so ja, 10 Jahre halt, ne?
Das ja, ist dann war die ja 10, das ist ja,
oder was?
Oder nee, 10? War die 10, die ist 20 mittlerweile.
Ach, und, du Scheiße.
Ja, genau. Alt. Absolut, ich freue mich mal. Und die ist halt Anfang Februar, ist die halt ausgezogen, ne? Also, so ist das halt, ne? Machst halt nichts.
Wild.
Ja, absolut.
War das schwer für dich?
Ja.
Also war das so, ist das so wirklich, dass man so, ich habe keine Kinder, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ist das dann wirklich so, dass du sagst so, wow, ey, Kapitel zu Ende?
Ey, es ist halt so, dass die Pubertät ging ja ganzen Sachen natürlich voraus. Das heißt, da war natürlich ein bisschen wilde Zeit bei uns zu Hause, aber auch gute, muss ich dazu sagen. Und dann ist halt so, dass die Kids in dem Alter, das sind bei uns ja auch nicht anders gewesen, dass die eh nur noch zum Schlafen zu Hause sind. Dann hat sie auch einen Freund gehabt, dann war die Wochenende eh immer on the road, und so kommt die halt mal nach Hause, guckt in den Kühlschrank, ist nichts drin, macht den zu, geht ins Bett. Ne? So, das war dann so zum Schluss hin, obwohl ich dazu sagen muss, dass die letzten 2 Wochen, bevor die ausgezogen ist, alle nochmal so ein Gemeinschaftsding hatten, von wegen, wir wussten, dass die Zeit endlich ist irgendwie und dass sie auch endlich dort wohnt. Und da war das eigentlich total nett. Also ich hatte echt eine super Zeit gehabt und bin echt traurig gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber ist halt so, wie es ist. Also deswegen... ist natürlich super, dass sie es gemacht hat auf deiner Seite, aber trotzdem war ich traurig. Ja. Also, ist halt so.
Fandest du, wie war das eigentlich? Das muss ich dich auch nochmal fragen, weil ich habe selten, ja, nicht eigentlich selten, mittlerweile sind es, glaube ich, ein paar mehr, aber dich würde ich das auch fragen. Wie ist denn das, wenn du, war das für dich damals, als du Vater geworden bist, dann, da warst du ja auch, wie lange tätowierst du jetzt? Bestimmt auch schon 25 Jahre.
Ja, nicht ganz, oder? Also auf jeden Fall. Also
knapp. Und wie ist das für dich gewesen, so als frisch gebackener Daddy dann tätowieren zu können? Also war das klar, es ist eine große Umstellung, aber glaubst du, dass es dir aufgrund deines Jobs, den du dir ausgesucht hast, also besonders leicht oder schwer war?
Es war so beides, ne? Also im Grunde ist es so, dass als die Kleine geboren war, da war ich halt noch beim Horst im Wuppertal und hab mich dann... Grüße. Ja, genau, schönen Gruß auf jeden Fall. Und habe mich in dem gleichen Jahr dann, habe ich den Laden in Krefeld aufgemacht damals. Das heißt also, seit 2003 habe ich einen eigenen Laden quasi. Und das war alles sehr wild. Also du hast halt ein frisch geborenes Kind zu Hause und dann hast du gesagt, mach ich mal den Laden auf, ne? Und gehe dann noch beim Horst raus. Also es waren dann so 3 Faktoren, die ein bisschen wild waren, aber das ging erstaunlicherweise ganz gut. sogar. Also da war gar nicht so kompliziert. Die Frau hat viel aufgefangen und das ging tatsächlich.
Das finde ich total interessant, weil das ist ja auch so eine Geschichte als Selbstständiger, gerade dann, wenn man ja, und du bist ja nun wirklich niemand, der einfach irgendwie faul rumsitzt oder so. Du machst ja immer, du entwickelst dich ja permanent sowohl, also persönlich, das ist auch so krass, ne? Ich weiß, wir springen jetzt hier in den Themen so ein bisschen, aber das sind so ein paar Sachen so, die mir so auffallen. Wir haben ja auch nur eine Stunde Zeit und ich laber dann einfach immer frei weg, wie es mir halt gerade einfällt, die Frage. Aber du bist ja auch niemand, der jetzt irgendwie rumsitzt und sich nicht irgendwie an den Sachen arbeitet, ne? Du zeichnest, du hast das Tattoo-Studio jetzt auch schon, wie lange gibt's das jetzt auch schon? Wie lange gibt's Blackbook?
13 Jahre jetzt, glaube ich. Also, 13 Jahre, oder ja. Das 14, nee, weiß ich gar nicht. Ich kann 9, nee, Quatsch, weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt 10 Jahre in Düsseldorf und dann plus 2 sind, glaube ich, 12, fast 13 Jahre. Also,
ja. Ja, das ist, da, weißt du, das sind so super viele Sachen, die man da parallel macht. Und dann ist es ja dann auch so, dann stelle ich mir zum Beispiel vor, als jemand, der kinderlos ist bisher, dass man dann halt erstmal sagt, so, boah, wenn dann jemand kommt, für den man dann auch so richtig krass Aufmerksamkeit halt sich nimmt, dass das halt auch schwieriger ist, das zu vereinen. Wenn ich, also angenommen, ich mache jetzt Akkordarbeit irgendwie, stehe jetzt irgendwie 8 Stunden in der Fabrik, mach dann da meine 8 Stunden und dann habe ich mit der Arbeit nichts mehr zu tun, dann ist die aus meinem Kopf weg, weißt du? Mhm. Das stelle ich mir halt zu.
Hast halt nicht, wenn du dann Vater bist, ne? Das heißt also, ja, du brauchst halt, die Aufmerksamkeit ist aber auch gar nicht so schwierig, also im Endeffekt, weil das einfach so eine Aufgabe ist, die macht halt richtig Spaß auch, ne? Also wenn das macht in jedem Alter, macht ein Kind Spaß, wenn man so will. Also man natürlich, ne, mal mehr, mal weniger, umso älter die werden natürlich.
Ja, ey, klar. Aber, ja, wir waren alle mal kleine Arschlöcher absolut, ab einem gewissen Zeitraum, weißt du?
Absolut. Und das ist halt eine andere Aufmerksamkeit. Ich entbehr dadurch nichts. Oder das macht halt eigentlich, das gibt einfach einen Kraft manchmal auch. Also das war eigentlich immer gut. Also es ist jetzt heute auch noch, die ruft halt an und sagt, ey, Papa, hast mal kurz eine Minute Zeit, wo muss ich denn das und das eintragen in irgendeiner, was ich weiß, wenn ihr irgendwas überweisen will oder sonst irgendwie, ne? Geht dann auch. Da bin ich halt direkt am Start, weißt du? Also, das ist halt so.
Ja, das finde ich richtig cool, dass man das macht, dass man dann halt weiß, so, ey, die rufen mich an, wenn die irgendeine Frage haben oder so, dann kommen die erstmal zu mir und dann fordern regelt das.
Also ich regel nicht alles, ne? Aber ich sag jetzt mal so ein paar Sachen, denke ich mir, das meiste regelt halt echt die Frau, glaube ich. Ne? Also die macht halt am allermeisten. Und ich bin manchmal nur so der Souffleur am Hintergrund, der dann sagt, ja, musst du so oder so mal überlegen und das machen. Und sie setzt es dann halt um, weil es ist halt auch manchmal.
Ich glaube, als ich deine Tochter das letzte Mal gesehen habe, haben wir mit Nerf-Knarren im Laden rumgeschossen und haben uns da irgendwie gejagt oder so. Das ist so eine Erinnerung.
Die gibt's auch immer noch, die Knarren tatsächlich.
Ja.
Ja, ja. Aber die sind natürlich lange nicht mehr gebraucht worden. Aber so zwischendurch tauchen die halt nochmal auf. Und dann haben wir, ich glaube beim Umzug war das sogar, und dann sind die irgendwo wieder aufgetaucht, da haben wir uns auch darüber unterhalten. Ich meinte, weißt du noch? Ich sage, ja klar, weißt du, das
weiß noch. Ich weiß noch, wie sie da mit erhobenen Händen stand und du trotzdem auf sie geschossen hast.
Ja, natürlich.
Hände hoch. Bam. Na, witzige Stories.
Ja, absolut.
Was mir vorhin noch eingefallen ist zum Thema mit dem Malen. Wenn du sagst, du malst jetzt auch bewusst ein Bild, machst du jedes Bild fertig? Also ist das Ziel, jedes Bild fertig zu machen? Oder ist es auch mal so, dass du so einen Tagessketch mal hast, der einfach dann so halb fertig rumliegt?
Doch, habe ich total viel sogar. Also ich habe... Also wenn ich ein Bild anfange, versuche ich das natürlich, sobald ich Zeit habe, an diesem Bild zu bleiben. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich jetzt auch gerade 2 zeitgleich male. Das hat eines nur so ein Testbild, das ist aber auch schon über 2 Meter hoch oder lang. Aber das male ich halt nur zum Testen, was geht. Und dann habe ich noch eins, was dann natürlich ein bisschen liegen geblieben ist. Aber ich habe viele Skizzen, die einfach nur rumfliegen. Und dann gucke ich mir die halt an, aber das ist halt bei Kundenzeichnungen auch manchmal nicht anders. Ich lasse sie lieber ein bisschen liegen und schaue mir die dann an, ob das halt dann auch wirklich das beantwortet, was es halt sein soll im Endeffekt. Und bei den Sachen für mich, da gucke ich schon, also nicht relativ genau, aber das ist schon sehr intuitiv, wie ich die halt male, aber ich kontrolliere das halt so ein bisschen, ob das halt auch so transportiert wird, was die Message sein soll, die halt eh keiner versteht dann im Ende nachher.
Ja,
das
heißt,
das ist halt irgendein Bild, ich finde die total super, weil das irgendwie einen totalen Verlauf zum Beispiel hat oder bestimmte Aspekte beschreibt oder sowas in der Richtung hat. Und alle denken mir so, ja super, finde ich doof oder so. Aber gehört halt auch dazu. Also das ist halt, aber
so. Zeigst du den Leuten das noch vorher? Also können die sich vorher noch die Skizze angucken?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache da mir auch nichts draus. Ich schicke denen das halt, wenn die es halt geändert haben wollen, ey, dann ändere ich das halt. Das ist mir eigentlich auch egal. Ne? Aber es ist halt ein bisschen seltener der Fall. Das heißt also, je nachdem, ich ich meine, kann man das eigentlich, doch, kann man erzählen. Auf jeden Fall, je nachdem, wie aufwendig die Zeichnung halt war, beschreibe ich die sehr, sehr lange in dieser E-Mail, damit die Leute genau wissen, was es denn tatsächlich alles bedeutet oder wie man das halt am besten mit den Wünschen des Kunden so ein bisschen vereinbaren kann. Und umso länger die Beschreibung ist, umso weniger Lust habe ich, die natürlich zu ändern. Ne? Und das heißt, wenn ich aber eine Zeichnung schicke, wo ich denke, okay, die beantwortet eh schon alles, dann ist die Beschreibung auch relativ einfach. Und dann wäre es mir auch fast egal, wenn einer sagt, okay, es muss vielleicht noch ein bisschen geändert werden. Aber es ist halt relativ selten, muss ich dazu sagen. Obwohl die Kehrseite der ganzen Sache ist, witzigerweise, dass es auch so Situationen gibt, aber das kennt wahrscheinlich auch jeder, die dann sagen, so, boah, ich finde deinen Kram total super, den du machst. Und ich hätte gerne bei unserem nächsten Termin, also erstmal Hut ab, dass dein Kram so geil ist, aber ich hätte gerne bei unserem nächsten Termin Kirschen, den Kussmund meiner Oma, dann hätte ich ein Peace-Zeichen und dann
Hyperrealistik Rose, bitte.
Dann noch, genau, dann noch vielleicht eine Schrift, irgendwas. Und das und die Schrift der Schriften müssen wir da unbedingt mal gucken. Ich habe da mal was ausgesucht und dann denke ich mir so, boah, ich sind wir hier beim Bütchen, weißt du, wo man sagen kann, einmal Tüte Buntes, bitte. Tüte
genau. Buntes. Ich habe 2 Euro Budget, die können wir komplett platt machen,
meine Ja, Frau. Genau, sicher. Und dann ich meinte, okay, es macht dann halt so und so viel und sagen die, ah nee, dann überlege ich mir das halt nochmal. Ich hätte dann maximal 200 Euro, weißt du, so ungefähr oder 300. Und dann denke ich mir so, das sind halt 9 Motive oder so.
Das ist schwierig dann, ja, auf jeden Fall.
Aber es ist dann leider auch so eine lustige Kehrseite der ganzen Sache.
Aber kommen sind die Leute bei dir dann jetzt eigentlich so, hat sich The Backbook Tattoo jetzt für Leute, sage ich mal, rauskristallisiert, dass du sagst, du hast jetzt auch viel, also hauptsächlich Anfragen. Ich meine, Düsseldorf ist ja groß, absolut. Du bist in einer schönen, coolen Ecke, aber hast du wirklich spezifisch Anfragen dann für deinen Stil oder hast du auch viele Walk-in-Kunden, die einfach so reinkommen, weil es ein Tattoo-Studio ist?
Genau, also dieses um vorne anzufangen, ich habe natürlich so minder gut viele Anfragen für den Stil. Also im Grunde ist das so, dass ich dass Leute schon meine Sachen wirklich gefallen und danach sich tätowieren lassen oder sich auch Vorlagen machen, so ist es jetzt nicht. Mhm. Aber ich bin halt, ich habe halt nicht so einen großen Output manchmal. Ne? Dann könnte ich ein bisschen mehr Werbung machen. Und wenn ich mir meine Frau zum Beispiel angucke, die macht halt richtig Werbung, die weiß halt komplett, wie es geht und ich gucke halt null ab. Ne? Und deswegen ist es halt, müsste ich da vielleicht ein bisschen mehr tun, damit es halt ein bisschen mehr promotet wird.
Echt?
Und ja, also
ich, also um dir jetzt mal die Gegenseite zu spiegeln, für mich bist du so ein Positivbeispiel, der sich da richtig Gedanken macht und sehr liebevoll seine Sachen auch in einer vernünftigen Frequenz bewirbt. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir deinen Kram immer angucke und auch immer fleißig like und so, weil ich das auch interessant finde. Aber ich persönlich finde, dass du das eigentlich gut machst.
Ach so. Super, danke schön. Also, ja, mal gut zu hören. Ich habe immer, also ich glaube, vielleicht liegt es jetzt auch ein bisschen am Zweifeln. Ne? Dann denke ich mir so, könnte man vielleicht besser machen und dann durchdenke
ich. Das dauert vielleicht einfach, weißt du, weil so lange machst du ja das ja jetzt auch, da kommen wir gleich auch noch zu auf das Astrologie-Thema. Aber so lange an sich, wie lange machst du das jetzt? 2-3 Jahre?
Genau, also ich lerne das seit das fünfte Jahr jetzt, glaube ich. Und macht das tatsächlich, ich glaube, das sind 2-3 Jahre, das kann gut sein. Also ich habe, glaube ich, 2019 das so ein bisschen, also da hatte ich eine Ausstellung beim Fabrice, auch liebe Grüße hier in Düsseldorf. Mhm,
schöne Grüße.
Und da fing
das schon. Die können richtig krass kochen, wenn die euch mal einladen
zum Essen.
Ne? Ich rede jetzt noch zu den Zuhörern.
Ach so.
Wenn ihr bei Fabrice und seiner Frau in der 1900 Gallery irgendwann mal die Chance habt, dass sie euch zum Essen einladen, annehmen, sofort. Sofort. Das ist wirklich, denke ich heute noch drüber nach.
Ey, die Mani, die hat auch einen eigenen Laden. Manis Grünzeug und so. Das ist direkt bei Fabrice um die Ecke und die kocht da vegan zum Beispiel. Ja, genau, eben. Das ist halt fußläufig, weniger als eine Minute. Und da kann man auf jeden Fall
hingehen. Ja, check das ab, das wusste ich nicht. Aber wild.
Auf jeden Fall war da bei der Ausstellung beim Fabrice, die ich dankend hatte, da hat sich das schon so ein bisschen rauskristallisiert, weil ich erst ein Thema vorgeben wollte. Also ich hatte ein Jahr Vorbereitung dafür und habe dann jeden Tag tatsächlich für die Ausstellung gemalt. Hat dann am Ende, glaube ich, 50 Bilder, wovon 47 gehangen haben.
Echt?
Ja, und da fing es aber schon an, dass sich das erst gewandelt hatte. Ich war erst in so einem Verschwörungskram-Thema irgendwie drin mit Überwachungsstaat und so einem Zirkus. Und dann hat sich das aber während der Ausstellung, also während des Malens, hat sich das einfach komplett in so einen Dotwork-Kram gewandelt. Und da fing das eigentlich schon an, wo ich langsam in diese Richtung ging und da ich dann die Chance hatte, Astrologie zu lernen tatsächlich. Von einer Astrologin in einer ganz kleinen Gruppe, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, ist es so, dass dann erst das Thema, also nachdem ich das ein bisschen verstanden hatte, so einigermaßen, ist halt sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr vielseitig auch, muss ich dazu sagen, habe ich dann erstmal verstanden, wie man was umsetzen kann, wie man ein Prinzip in eine Form bringt und wie man das dann noch irgendwie mit diesen ganzen Prinzipien und Analogieketten, die in einzelnen Thema kommen, verknüpfen kann. Und dann fing das erst an mit diesen Bildern. Deswegen hast du schon recht, so lange mache ich das tatsächlich noch nicht. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Also das so gesehen. Aber für mich ist halt nur so, ich würde es gerne halt noch mehr pushen gerne. Aber ich kriege dann manchmal auch die Kurve nicht. Ne? Dann ist halt trotzdem der Alltag ist dann da oder auch das tägliche Tattoo-Business, das nimmt mich dann manchmal so ein bisschen ein. Und ich denke mir, die Leute interessiert das manchmal vielleicht gar nicht, denke ich halt auch.
Sehr gut, ich meine, du hast ja auch noch das ein oder andere Projekt in the making, auch da kommen wir gleich noch zu. Aber ich denke mir halt einfach so, es ist halt was, diese Symbolik, die du den Tätowierungen gibst und wie du auch deine Sachen aufbaust bei dem Bild, ganz ehrlich, das habe ich so bis jetzt nur zumindest noch nicht wissentlich bei jemandem gesehen, der das halt so aufgebaut hat wie du. Und das finde ich halt cool, weil so kannst du deinem Tattoo eine Bedeutung geben, weißt du?
Absolut, ohne dass es halt direkt irgendwie 50 Daten dabei genau. hat und 300 Anfangsbuchstaben.
Da ist Opa geboren und da ist Opa gestorben.
Genau. Und ich liebe den, deswegen das Herz, ne?
Und ich liebe den genau deswegen das. Und Musik liebe ich auch. Deswegen genau. habe ich hier den frechen Notenschlüssel noch.
Das ist so. Auf jeden Fall, man kann halt Sachen machen, die halt nicht wirklich, also die zum Beispiel auf vom Geburtshoroskop zum Beispiel ausgehen oder sonst irgendwas, ohne dass es halt direkt so einen stumpfen Charakter hat. Man kann halt komplette Familien mit einbinden, man kann auch so eine komplette Familienhistorie auf so einem Arm unterbringen, irgendwie, was natürlich sehr viel Aufwand ist, aber habe ich auch schon gemacht. Und dann geht das halt auch, dass man halt irgendwelche Familienmitglieder da irgendwie hat, ohne dass es halt direkt so schäbig aussieht. Also so schäbig vielleicht nicht jeder, wie er möchte natürlich.
Wir wissen, was du meinst.
Aber das ist vielleicht immer so, genau, dass es nicht ganz so, sag mal, einfach ist. Vielleicht, dass man das sagt, dass man was, das einfach so für sich auch vielleicht hat, ein bisschen mehr. Also.
So. Und was genau ist es, wie bist du zu dem Thema, du hast ja vorher, also ich kenne, als ich bei dir gearbeitet habe, hast du Neo-Traditional gemacht, richtig. Da fing es gerade mit den geometrischen Formen an und so die damit reinzumachen, aber was genau ist das, wo dich die Astrologie so gekickt hat, dass du gesagt hast, boah, damit möchte ich mich jetzt über die normalen Maße hinaus, sage ich mal, beschäftigen?
Immer um vorne anzufangen, ist halt tatsächlich so, dass meine Frau die Möglichkeit hatte, Astrologie zu lernen, also in diesen Kurs zu kommen. Sie wurde halt gefragt, ob sie das machen möchte. Ne? Und zu dem Zeitpunkt war es halt so, wo ich dachte, boah, super, dann hat die auch so ein bisschen was, weil ich habe halt das Malen oder auch das Zeichnen sehr viel und da sagte sie wohl auch immer, das ist halt super, dass du sowas für dich hast, also sowas für dich entdeckt hast. Mhm. Und kurz darauf, oder ich dachte, in dem Zeitraum wurde sie halt gefragt, ob sie halt das Astrologie-Thema lernen möchte. Und da habe ich mich auch total gefreut. Meinte ich, ach super, dann ist das was für dich. Und für mich waren das halt nur so Horoskope. Ne? Wo ich dachte, okay, guckst halt, der Chef ist sauer auf dich und in der Liebe ist halt so Mittel und ich weiß nicht. Ja, was.
Ne? Aber finanziell läuft.
Genau. Und dann wurde ich tatsächlich auch gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen abgewiegelt und habe gesagt, ach nee, komm, lass mal. Die Sandra macht das ja, also meine Frau ist Sandra, die macht das, die soll das dann machen, dann ist doch alles cool. Und dann meinte die Astrologin aber, nee, ich glaube, das wäre was für dich. Ich könnte mir das auch mal anschauen. Und dann hat sie mir das so ein bisschen vorgestellt und ich dachte dann eher so, ja, okay, komm, mach's halt einfach mal mit. Ist halt einfach so, was soll's, ne? Was sollst du verlieren, so ungefähr. Ne? Und dann ist es so, dass die erste Zeit mich gar nicht so gecatcht hatte, sondern ich habe mir das ja angeguckt, weil es relativ komplex schon anfängt, also Nachhinein super einfach und sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut hat der Kurs angefangen. Aber im Nachhinein wurde es halt sehr, sehr komplex und dann hat mich das irgendwann gefangen. Und dann dachte ich, also nicht gefangen, aber so mitgerissen und habe gesagt, boah, das ist es eigentlich. Und dann wurde halt durch diesen Austausch, den wir halt in dieser Gruppe halt hatten oder auch die sehr gute Anleitung, die wir hatten, wurde halt immer mehr draus und ich konnte da halt auch immer mehr mit anfangen. Und dachte, okay, dann kann man das halt vielleicht so und so umsetzen, habe das auch meiner Lehrerin gezeigt und sie hat dann zwischendurch gesagt, nee, ist vielleicht so und so, da muss man noch die und die Aspekte vielleicht berücksichtigen, habe das dann teilweise mit ihr zusammen Sachen ausgearbeitet und dann ist das halt erst so entstanden und jetzt bin ich erst so ein bisschen freier geworden, dass ich halt das komplett für mich umsetzen kann und wenn ich mir halt, wie gesagt, immer noch sehr unsicher sein sollte, dann frage ich sie tatsächlich, ob das halt auch richtig ist, nicht, dass ich da irgendwie einen Murks erzähle und jeder dann irgend so einen Murks rumläuft und was noch dazu kommt, ist, dass durch den Buddhismus, den wir auch bei ihr unterrichtet bekommen, kann man das zusammenlegen. Man kann Buddhismus in verschiedenen, also in den meisten Aspekten oder in allen Aspekten mit der Astrologie zusammenlegen und kann dadurch darüber Bilder machen. Und das ist halt absolut ein Phänomen. Also das macht sehr, sehr Spaß, ist sehr, sehr komplex. Und ich bin oberbegeistert. Also für mich begeistert sowas tatsächlich.
Ja, ich find's witzig, weil du halt eben so diese beiden Aspekte jetzt deswegen genannt hast, Buddhismus und Astrologie, weil du sagst halt nicht so, ja, da habe ich irgendwie gemerkt, so ja, so funktioniert die Welt, sondern da kann man richtig krasse Bilder draus machen. Das heißt, das finde ich so geil, wie so fokussiert da drauf, so ja, das passt auch in dem Bild ganz gut. Spiegelt das auch dann in dem Sinne, machst du da, also lernst du das, weil das wird dich wahrscheinlich dann persönlich überzeugt haben, aber spiegelt das dann auch so deine Weltsicht, sage ich mal, wieder? Also, oder da sagst du halt einfach, nee, das ist so für mich wie so eine Malzeichentechnik. Verstehst du, was ich meine?
Ja, genau. Nee, das liegt beides zusammen. Das läuft halt parallel. Ne? Das heißt also, ich bin jetzt kein Buddhist und ich bin auch kein Astrologe im Endeffekt, nur weil ich halt diese Kurse besuche, wenn man das mal so will. Aber ich bin bemüht in dieser Sache und ich denke mir gerade halt beim Buddhismus, der ist halt sehr, sehr groß und auch die Lehren sind halt so unendlich filigran und auch tiefgründig, dass man oder dass es halt ein Prozess ist, da vielleicht einen Sinn für zu entwickeln oder auch manchmal einfach vielleicht auch danach zu leben. Das versuche ich tatsächlich, wo ich ja natürlich auch mal hier und da einbreche. Ich meine, du kennst mich ja ein bisschen länger, da hat man mal zwischendurch einen Anfall.
soll ich eine Krefeld-Story erzählen?
Die mit der Mülltonne?
Ja.
Ja, mach doch.
Das ist nämlich auch eine Sache, die mir extrem aufgefallen ist. So vor 10 Jahren, als ich bei dir gearbeitet habe, hast du einen ganz anderen Eindruck auf mich gemacht, generell, was deine Art und Weise angeht. Weil jetzt so, das ist mir in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen, finde ich, Du bist so im Zen, so ein bisschen. Weißt du, so man hat so den... Ja, gut, wir sehen uns natürlich auch nicht mehr so häufig. Ich habe aber generell den Eindruck, dass du ausgeglichener bist. Dass du halt so, weißt du, so es gibt halt so Situationen und... Ich weiß nicht, ob es Luke oder Birkenhauer waren, da haben wir darüber gesprochen, auch über diese Mülltonnen-Geschichte, wo die sagen, wie kann so ein 10-Kilo-Mann so viel Wut in sich aufbringen?
Und versuchen, eine komplette Mülltonne über den Zaun zu schmeißen. Das musst du erstmal bringen, ne?
Genau, richtig. Christian hatte irgendwann, ich glaube, du hattest Stress mit deinem Vermieter und du wolltest dann zuerst die Mülltonne bei ihm einfach in den Garten reinwichsen. Hast dann aber irgendwie nicht hingekriegt und hast dann dafür dann den Jägerzaun noch eingerissen bei dem.
Genau. Das war halt der Hausmeister von gegenüber und da hatten wir immer so ein bisschen Beef mit dem, weil auch mal irgendwas war und dann hat er mich irgendwann so genervt, ich weiß den Grund noch nicht mal richtig, dann habe ich halt versucht, eine volle Mülltonne über den Zaun zu werfen. Der Zaun war ja noch nicht mal hoch, der war vielleicht maximal ein halber Meter, aber ich hab den natürlich nicht hochgekriegt, die Mülltonne. Und das hat mich natürlich noch mehr aufgeregt. Dann habe ich einfach den Zaun rausgerissen.
Hast du die Mülltonne trotzdem da reingeschmissen?
Nee, weiß ich nicht mehr. Ich habe nur noch den Zaun in Erinnerung. Und da war die Sache für mich aber auch abgefrühstückt. Soll man vielleicht nicht nachmachen? Auch nicht.
Ist von verjährt Vorteil. Mittlerweile.
Aber ich muss auch oft, wenn ich mit dir spreche, an diese Mülltonnen-Geschichte denken. Ja.
Und warum, ich weiß auch nicht, warum. Ich war gar nicht dabei. So, weißt du? Du hast mir die selber nur erzählt. Ja, vielleicht haben wir die öfters mal aufgewärmt, genauso wie die
Das kann auch sein, aber so war es halt auf jeden Fall. Naja, so, das war halt auch der Fall.
wie dem auch sei.
Genau, wie dem auch sei. Aber es ist ja so, dass ich nicht ganz davon weg bin natürlich. Also von den Mülltonnen schon. Ich habe jetzt eingesehen, die sind einfach viel zu schwer für mich.
Ja, du hast jetzt Leute, die für dich über den Zaun drüber schmeißen.
Ich engagiere jetzt Leute, genau. Nein, aber es kann auch schon mal vorkommen, dass ich irgendwas durch die Gegend schmeiße, immer noch dazu bleiben. Ja, und dann ist auch vielleicht auch mal das Telefon vor die Wand, weil ich mich irgendwie über UPS aufrege. Das ist natürlich dann nicht so günstig. Aber das war dann auch mal relativ jüngst noch, sage ich jetzt mal so, vielleicht im November, Dezember oder so. Das passiert.
Ja, gut. Das Ding ist, das kann ich nachvollziehen und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Hörer und Hörerinnen das auch nachvollziehen können, weil es gibt einfach mal so Tage, wo die einen alle einfach aufregen. Und ich finde persönlich, die meisten Leute fangen an, es wirklich so Richtung Weihnachten zu übertreiben.
So. Ach so,
Wenn ich irgendwann auch in so einer Situation mal gelandet bin, was mir erst vor nicht gar nicht allzu langer Zeit habe ich diese Seite an mir kennengelernt. Aber das ist eine Geschichte gewesen, das ist immer vor Weihnachten gewesen und es hat immer schon so eine gewisse Grundaggression gehabt, sage ich mal, weil die einem alle auf den Keks gehen und dann hat irgendeiner seine Scheißlaune an dir ausgelassen und dann ist vorbei,
ne? Aber das ist halt genau der Punkt, wo man einfach bei sich selber einschreiten müsste, ne? Und zu sagen, so, ja. Ey, pass auf, das ist eine Verwirrung, die ich gerade habe. Im Endeffekt, ja. Das darf einfach nicht passieren. Und das halt, das, was ich mir eben meinte, da muss man halt dran arbeiten. Und hier und da kommt halt der Moment, wo ich sagte, okay, das gibt's einfach gar nicht, die Situation. Deswegen versuche ich das immer, oder was heißt nicht immer, aber häufiger zu erkennen. Ich versuche es.
Am Ende, wir sind Menschen mit Gefühlen, mit unterschiedlichen Ausprägungen auch so. Manche sind halt so, ich meine, der ein oder andere hat halt ein bisschen mehr Temperament bei den Geschichten. Und ich meine, am Ende reden wir ja auch nicht davon, ob wir jetzt hier versehen. Ja, und dann habe ich nur noch auf den eingeschlagen. So, ne? Das passiert ja nicht, sondern man rastet dann kurz aus. Man, keine Ahnung, manche Leute boxen irgendwo rein oder so. Bei mir ist es dann so, ich gehe dann zum Sport. Ich gehe dann zum Sport und dann mache ich so richtig.
Gibst du Gas?
Dann geht's richtig ab. Machst du eigentlich noch Sport?
Nee. Also ich habe mal Sport gemacht ein paar Tage und dann habe ich das wieder sein gelassen. Dann habe ich wieder ein paar Tage Sport gemacht, dann habe ich das wieder sein gelassen. Aber ich mache jeden Morgen, obwohl mit dem Sport, ich muss jetzt Sport machen tatsächlich. Also ich fahre jetzt mit dem Fahrrad immer zur Arbeit zum Beispiel, ganz brav.
Ah, cool.
Und, eventuell, wir haben die Tage noch drüber gesprochen, ist ganz witzig, dass wir uns im Sportstudio anmelden, also meine Frau und mich. Aber ich bin da noch nicht so wirklich im Thema, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher.
Dich sehe ich eigentlich auch beim Yoga so eigentlich.
Ja, genau. Ich mache Yoga auch nicht, weil ich es nicht kann, aber wir machen jeden Morgen so Dehnübungen. Das heißt, also wir haben so ein Morgenritual, dass wir so ein Bodyscan machen und Meditation und danach noch, je nachdem, unterschiedlich lange halt noch so Dehnübungen, richtig. Und dann frühstücken wir. Und dann ist es meistens so 8 Uhr, weißt du so.
Was für eine Art von Meditation machst du oder macht ihr?
Verschiedene. Also das heißt, das wird angeleitet morgens. Das fängt von 6 bis 7 ist das. Und das sind entweder also mit Atemübungen oder Herzmeditation, kommt teilweise, meditieren wir aus dem Daoismus, auch aus dem Buddhismus. Ich glaube, das liegt alles ein bisschen zusammen. Und das sind, das wird angeleitet über Zoom und dann sind wir erstmal in so einer Gruppe auch. Genau, eben.
Ah, okay, krass. Ja,
das ist jeden Morgen von 6 bis 7. Also wer da Infos haben will, kann mich anschreiben. Ich werde das weiterleiten.
Ja, aber ich finde, das ist so eine Sache. Ich dachte früher immer, dass das Quatsch ist und irgendwie, ich habe dann von Wim Hof ein Buch gelesen und habe mich dann so eben mit der Atemmeditation, was er macht, ist, glaube ich, ist das aus Tibet, die Tummo-Meditation, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber halt eine Atemmeditation, man hyperventiliert praktisch und hält dann den Atem an. Und ich muss sagen, ich fand es krass, so über eine Zeit.
Ist genau, Holo-Dingens-Trop oder so. Nee, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Genau, eben. Aber das ist halt auch so ein Ding, das ist die Erfahrung ist wahrscheinlich krass, die man damit macht, ne?
Oder? Ja, also ich habe jetzt den, was man halt so merkt, ist, mir geht's danach besser, so irgendwie vom Kopf her, wenn ich super gestresst bin oder ich mache das zum Beispiel, ich finde, es hat einen Unterschied gemacht, wenn ich merke, so, ich fühle mich nicht so gut, ich werde vielleicht gleich so krank oder so, weißt du, um nochmal zu gucken, das macht dich nicht unbesiegbar, ne? Aber nee, so, dass du halt sagst, du hast auf jeden Fall Möglichkeiten und es ist, soweit ich weiß, ja sogar auch evidenzbasiert, dass du halt eben damit tatsächlich, die haben damals, das hat mich auch überzeugt, haben die, glaube ich, den Leuten, die diese Atemmeditation gemacht haben und einer Kontrollgruppe so ein Toxin gespritzt. Oh, und die Leute, die diese Meditation gemacht haben, haben nichts gekriegt und die anderen haben Fieber gekriegt. Dadurch. Ach so, okay. Das ist schon, ich meine, du hast ja dann auch im Körper, das macht's ja, glaube ich, das Blut basisch dann so ein bisschen.
Die Meditation oder diese Lösung, die gespritzt haben?
Die Meditation.
Ach so, okay.
Die Meditation macht dein Blut basisch und dadurch hast du halt auch noch eben, also hast du praktisch noch einen anderen pH-Wert, da können, so habe ich es mir zusammengereimt, dann irgendwie Keime nicht überleben oder schlechter oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde, Meditation bringt wirklich was.
Absolut, so. Also definitiv. Also wie gesagt, das, was du da gemacht hast, das habe ich noch nicht gemacht, aber ansonsten, ich denke schon, dass man da ruhiger von wird. Auf jeden Fall. Also man ist halt, wie gesagt, unverletzbar macht es nicht, aber es macht weniger angreifbar. Das ist halt das Ding.
Ja.
Und das, glaube ich, auch ein guter Faktor.
Und man fokussiert sich besser, glaube ich.
Ja, ich hoffe, es ist auch eine Tagesform abhängig. Ne? Also man hat ja manchmal mehr Elan oder weniger oder auch mehr oder weniger Konzentration. Weil Meditation ist ja auch eine tatsächliche Aufmerksamkeits- und Konzentrationsübung im Endeffekt.
Ja.
Also
ja,
wo
genau.
Bin ich da tatsächlich genau, wo sind meine Augen genau und dann geht das los mit dem Körper, wo ist was, welches Organ genau und dann ist man irgendwann, könnte man dann meditieren zum Beispiel.
Bist du generell so anfällig so für Handy in der Hand und irgendeinen Scheiß angucken oder Absolut. Bist du da auch, ja?
Ja.
Da bin total ich beruhigt. Ja. Was ist dein Kryptonit, wo verlierst du dich immer drin?
Manchmal ist es halt so, dass, also Instagram natürlich, dass ich dann manchmal einfach zu lange da rumeier auf der Toilette, wenn ich dann da sitze und denkst, mein Gott, was eine Zeitverschwendung. Und je nachdem, also YouTube finde ich auch so ein Ding, das interessiert mich halt sehr, weil ich habe dann manchmal so Sachen, denen folge ich irgendeinem Kanal und dann kann es auch mal sein, ich mir zwei, drei Dinger da hintereinander angucke, aber meistens male ich tatsächlich noch dabei und dann läuft das halt so nebenbei, aber es ist halt natürlich für die geistige Unruhe natürlich perfekt, weil man dann nicht so konzentriert ist, obwohl ich dazu sagen muss, umso länger ich, also ich höre keine Musik sonst oder auch im Laden, nur wenn Kunden da sind und wenn ich das Telefon dann nicht laufen habe, also YouTube, ist es eigentlich viel besser. Also wenn man halt so eine Ruhe irgendwie um sich hat, als du nicht, dann ist es eigentlich ein bisschen produktiver.
Ja, das stimmt. Dann verliert man sich mehr drin. Da, manchmal, mir geht's dann beim Sport so. Ich habe so Phasen, wo ich dann beim Sport am liebsten einen Podcast höre oder irgendein Buch, was mich interessiert, weil das macht dann, dass mein Fokus wegschweift von der Scheiße, die ich gerade mache, zu irgendwas, was mich interessiert und der Rest läuft dann nur noch körperlich ab. Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich mich jetzt konzentrieren muss, so ein Podcast oder so, da höre ich dann lieber so easy listening Musik oder so. Oder vielleicht sogar ist besser, einfach auch gar nichts zu hören dann in dem Fall.
Ist so. Also auf jeden Fall probier das mal aus. Also beim was heißt im Endeffekt? Aber für mich ist es halt eigentlich netter, wenn ich gar nichts höre. Also wenn ich auch nicht spreche und gar nichts mache.
Es ist einfach leise die ganze Zeit. Genau.
Meine Höhle
richtige Wunschnachbarn seid ihr.
Na, geht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir Wunschnachbarn tatsächlich sind, aber wir wohnen so einen Ticken außerhalb von Düsseldorf und das ist relativ ländlich, obwohl es halt an unseren Stadtteil, also auch wo unsere beiden Läden sind, relativ nah dran ist, glaube ich, sind nur 10 Minuten mit dem Fahrrad oder sowas. Aber da ist natürlich so, da fallen wir schon so ein bisschen auf, ne? Also das heißt also, ja, da ist rechts natürlich die tolle Familie, links, die haben auch gerade eine gegründet und die, ne, und dann wir so mittendrin, ne?
Voll tätowiert.
Ja, genau, ne? Dann ist halt, aber wie gesagt, die sind trotzdem, das ist halt trotzdem netter zu wohnen, so ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob die sich das gewünscht hätten. Also für uns ist das cool, ne? Aber ob die sich das so gewünscht hätten. So.
Also ich hätte dich gerne als Nachbar, muss ich sagen.
Harte Schleimer.
Ja. Wir wissen ja, dass wir uns streiten und auch wieder vertragen können.
Das stimmt.
Das wissen wir ja auch.
Aber da habe ich keinen Mülltonnendienst dann, sagst du, oder?
Nee, das stimmt. Das ist richtig. Ja, das ist auch kleine Kontextgeschichte, dass ihr jetzt nicht immer denkt, Mensch, so, wir haben gar keine Ahnung, wovon die beiden da labern. Als wir dann rausgegangen sind, als ich bei Christian aufgehört habe zu arbeiten, haben wir dann erstmal ein Jahr nicht miteinander gesprochen, weil wir uns gestritten haben, leider.
Ja.
Und nach einem Jahr, was ich auch richtig cool fand, habe ich dir dann nochmal geschrieben, habe gesagt, ey, wir sehen uns jetzt in Dortmund eh wieder. Wir haben uns doch eigentlich gut verstanden. Wollen wir nicht wieder cool sein? Und dann hat das auch eigentlich alles. Genau. Wir waren in Brighton dann zwischendurch zusammen. Das finde ich richtig cool, dass das
absolut passiert ist. Also das ist ja manchmal hat man halt so Knicke in, ich sag mal, in Beziehungen drin.
Ja.
Und ich glaube, der Vorteil ist bei den Jungs oder Männern natürlich, da kann das mal knallen und danach ist es aber auch gut. Ne? Dann kann man sagen, okay, entweder geht man sich halt komplett aus dem Weg, was auch noch okay ist, aber meistens ist es doch so, dass man sich wenigstens irgendwann mal grüßt wieder und dann ist das alles wieder cool. Ne? Und das, glaube ich, könnte bei Frauen manchmal anders sein, dass sie länger nachtragend vielleicht sind. Also je nachdem.
Ich weiß es auch nicht, aber die Erfahrung ist. Aber die Erfahrung habe ich zumindest auch gemacht.
Mhm. Also ich meine bei Frauen untereinander, also nicht bei Mann, Frau.
Ja, ich weiß.
Okay.
Das wird einem dann nachher zum Nachteil gereicht. Wie bist du eigentlich auf Düsseldorf gekommen? Also wie kamst du da drauf, dann von Krefeld nach Düsseldorf zu ziehen? Nicht zu ziehen mit dem Studio, du hast ja selber in Düsseldorf immer gewohnt, ne?
Genau, ich bin in Düsseldorf geboren, also tatsächlich, und bin, wie du siehst, nicht weit gekommen. Und ich bin halt Düsseldorfer und habe im Tätowier-Dasein nie in Düsseldorf tatsächlich gearbeitet. Das heißt, also ich habe die Ausbildung in Essen gemacht bei Glaube wie Hoffnung beim Ilja, da bin ich auch sehr dankbar für. Und auch liebe Grüße an ihn, bin immer noch sehr dankbar dafür. Und das habe ich mir auch schon, glaube ich, 1000 Mal selber gesagt. Und bin dann von da aus nach Wuppertal zum Horst. Und bin von da aus nach Krefeld mit dem eigenen Laden angegangen, mit dem Tom damals zusammen, den Laden auch immer noch hat. Und habe da eigentlich nie in Düsseldorf Zeit verbracht, was Tätowieren anging. Und habe mir dann irgendwann kam mir in den Sinn halt, dass genau richtig wäre, einfach nach Düsseldorf nach Hause zu gehen und dann da einfach den Laden aufzumachen. Und ich habe den Laden, der ist gar nicht relativ, ist relativ klein, sind glaube ich nur 50 Quadratmeter und ist auch in der Seitenstraße an so einem toten Ende irgendwie. Mhm. Weil ich dachte, dann kannst du da keinem auf den Keks gehen und habe geguckt, dass welche Läden halt in der Umgebung sind. Das in der, den Ingo gibt's nur noch hier mit Ingos Tattoos. Den bin ich aber auch nicht auf die Füße getreten, weil ich dachte, wir sind halt weit genug weg. Das war halt der nächste Laden damals. Und habe das dann so gemacht, weil ich dachte, wenn du schon dahin gehst, dann gehst du auch keinen auf den Keks. Aber das ist natürlich heutzutage auch gefallen. Ne? Das heißt, also ich glaube, achtet ja irgendwie keiner mehr drauf, dass man sagt, okay, gehe ich halt lieber nicht hin. Ne? Aber
da gibt es auch, glaube ich, zu viele mittlerweile. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil es dann halt, das ist vorher so eine wirklich stressige Situation gewesen, die auch vielen, das verwehrt hat, einfach weil du keine guten Kontakte hattest und dementsprechend halt dann immer Gefahr gelaufen bist, dass die Bude dicht gemacht wird wieder.
Ja, genau, so sieht's aus. Man musste da so auf das Okay warten quasi.
Ja, das hat mir mein alter Chef hat mir das tatsächlich erzählt. Der hat gesagt, wo der damals noch in einer großen deutschen Ruhrpottstadt das Zepter in der Hand hatte, er hat gesagt, da gab es zwei Möglichkeiten so. Entweder die Leute haben sich angemeldet, wenn sie es nicht gemacht haben, sind die halt am Eröffnungstag da hingegangen und haben die mitgenommen und dann haben die halt gesagt, entweder du drückst ab oder du machst dicht.
Okay, das ist so. Auf jeden Fall, ich glaube, da gibt's, ich habe da auch noch so ein paar Räuberpistolen, aber die möchte ich nicht erzählen. Genau.
Nee, ich wollte gerade sagen, du bist der Schlauere von uns beiden, du redest da nicht öffentlich drüber.
Aber so, das war halt früher eine andere Nummer, war das auf jeden Fall. Aber das war gar nicht so schlimm, also im Endeffekt. Nichtsdestotrotz bin ich halt immer noch hier auf jeden Fall und freue mich auch immer noch des Lebens und habe aber auch, weil das eben, glaube ich, noch mal kurz das Thema war, hier kommt eh keiner rein ungefragt. Also das heißt also nicht ungefragt, sondern man muss halt einen Termin machen oder zur offenen Beratung kommen und sonst ist die Tür abgeschlossen mittlerweile. Also seit, ich glaube, 4 Jahren oder 5 Jahren, ich weiß gar nicht, mache ich das. Und dann,
das ist cooler, ne?
Ja, genau. Das heißt, wir können alle hier so ein bisschen sein, wie wir sind. Deshalb muss keiner gucken, dass man immer zur Theke geht. Man kann die Pausen so legen, wie der Kunde sie vielleicht auch braucht oder ich in dem Fall und nicht, dass die so vorgegeben werden durch jemanden, der reinkommt. Nicht, dass es schlimm ist, dass jemand reinkommt. Da freue ich mich natürlich drüber. Oder auch, wenn die Leute zur Beratung kommen. Oder.
Aber du musst denen ja allen gerecht werden. Und ich kenne das von meinem Studio früher, von meinem Kleinen, was ich hatte. Da bist du halt hingekommen und dann warst du halt erstmal beschäftigt. Weil wenn es an der Tür geklingelt hat, du willst ja auch niemanden wegschicken oder sagen.
Richtig. Ne? Und deswegen ist das so eigentlich eine nette Sache. Dann denke ich mir, wird man da der Sache schon gerecht, wie du selber sagtest. Also dann hat man so ein bisschen Zeit für seinen Kunden. Du weißt ganz genau, es passiert eh nichts weiter, außer dass wir beide da drin sitzen. Oder halt ich mit noch einem Gast-Tätowierer. Also ich hatte tatsächlich 3 Arbeitsplätze anfangs hier. Da hat der Hendrik, der jetzt bei Rockland ist, bei mir gearbeitet. Dann der Adam Gardner, der jetzt bei Holy Harbor in Hamburg ist, war mein Azubi. Und dann der Slava, der auch einen eigenen Laden mittlerweile hat, einen Ahnenkult in Velbert. Die haben alle hier gearbeitet nacheinander und es waren auch teilweise dann 3 Arbeitsplätze. Es war ein bisschen sehr kuschelig und noch eine offene Tür vorher. Und es hat sich dann irgendwie alles nacheinander abgebaut. Ne? Das heißt also, dann ging der Slava, dann waren nur noch Adam und ich da und vielleicht mal ein Gast-Tätowierer. Ja. Und dann, als Adam weg war, habe ich das dann komplett auf 2 Arbeitsplätze nur noch reduziert und den dritten komplett eingestampft und habe das ein bisschen freier gestaltet, weil die Tür, wie gesagt, eh auf war. Und dann habe ich halt feste Gast-Tätowierer und Tätowiererinnen, die regelmäßig hier sind, wie zum Beispiel Sonja Punktum. Die ist regelmäßig mittlerweile hier bei mir. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und heute kommt zum ersten Mal der Murillo, der von Raw Needles ist. Also der ist heute den ersten Tag dann mal hier und wird auch wahrscheinlich auch für eine Regelmäßigkeit hinauslaufen.
Ja, das finde ich ist aber auch eine coole Geschichte, weil, also könntest du dir vorstellen, dauerhaft ganz alleine zu sein beim Arbeiten?
Ja.
Also jetzt, echt?
Ja, genau, ich bin total gerne alleine, also auf jeden Fall. Das heißt also, ich hab rausgefunden, dass ich von ganz vielen Leuten, die damals in Krefeld waren, wir glaube ich maxi, also zur höchsten Spitzenzeit zu 7 oder so. Und dann in meinem Krefelder Laden waren es glaube ich auch immer 3 mindestens, die da waren.
Ja.
Und hier waren es dann auch 3 und dann ist halt so, also das Maximum, was den Platz auch hergibt. Und ich habe halt rausgefunden, dass seit der Adam weg ist und ich auch tatsächlich dann alleine hier bin, dass das total super ist. Also ich freue mich total, jeden Tag alleine zu sein. Ich habe ja meinen Kunden, mit dem kannst du halt quatschen. Die sind auch alle cool.
Ja.
Die sind auch wirklich alle cool, muss ich dazu sagen. Also es ist halt nicht so, dass ich sage, okay, der kommt, ist voll doof, sondern die sind alle
entspannt. Ja, man hat eine andere Beziehung, ne, zu denen, die man dann aufbaut, wenn das so ein bisschen privater ist.
Ja, ich mag das auch. Wie gesagt, wenn die Mülltüten leer sind, dann bin ich halt selber schuld. Und wenn das halt fehlt, bin ich halt auch selber schuld. Und nicht, dass dann irgendwie so diese Situation gibt, von wegen, warum hat man denn da nichts gesagt, hätte man ja bestellen können. Ich sag mal, so ist auch Luxusproblem, aber sowas gibt's halt auch.
Du, ich kenne das.
wahrscheinlich noch viel mehr, ne?
Ich kenne das.
Und auf jeden Fall ist halt so, dass mich das total freut, alleine zu sein. Also das heißt, dass ich nicht menschenscheu bin, weil ohne das geht der Beruf halt auch nicht. Aber ich freue mich echt, ich kann gut mit mir selber Zeit verbringen und ich war auch, ich bin auch schon alleine einen Monat in Urlaub gefahren oder so. Das mache ich halt auch. Ne? Das finde ich halt großartig.
Das könnte ich mir aber auch vorstellen, so für eine begrenzte Zeit. Ich habe bei mir nur irgendwann festgestellt, ich habe ja dann auch, als ich meinen Laden aufgemacht habe, relativ, ich hatte zwar regelmäßig Gäste, aber das waren dann vielleicht etwa einer mal im Monat oder so. Ne? Mhm. Jetzt haben wir dann zum Teil 2-3 pro Woche. Und das ist dann schon eine andere Art von Arbeit auf jeden Fall, die man dann hat.
Absolut,
das heißt, ne? Wie du schon sagst, ne, du hast dann mehr, ich habe auch dann mehr mit Management zu tun als dann mit Tätowieren. Zwar habe ich eigentlich auch nicht so vorgestellt, ne, aber du musst ja die Scheiße dann regeln. Hey, wir müssen das bestellen, Sepp kannst du hier, Sepp kannst du da. Weißt du, du sitzt da, du bist gerade angekommen, du hast gerade deine Pröttin in die Ecke geschmissen so und baust gerade deinen Arbeitsplatz auf und dann bist du schon pappesatt.
Ja, genau, dann kommt die nächste Prinzessin mit dem Gästespot und dann weiß sie eh schon wieder nicht Bescheid.
Aber da muss ich wirklich sagen, da haben wir wirklich Glück. Wir haben bis jetzt eine 100% kein Arschlochrate bei unseren Gästen. Das ist auch wirklich super. Echt ein Traum. Weil wenn ich mir da anhöre, was da Leute schon, was mir Carina hier aus Aachen, schöne Grüße, was mir Carina erzählt hat früher zum Teil, was die sich da für Allüren haben alle bieten lassen müssen oder auch was Gordon uns erzählt hat, was die Gasttätowierer da machen, da denke ich mir einfach so, wenn das die Regel wäre, dann hätte ich da keinen Bock drauf.
Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich habe auch Glück tatsächlich. Also im Endeffekt, die alle echt nett sind. Also wirklich durchgehend bis jetzt. Also ich meine, du warst ja noch nicht hier, deswegen.
Doch, das stimmt überhaupt gar nicht. Natürlich war ich hier.
Als Gasttätowierer.
Ja, ich war als Gasttätowierer da.
Ich war mit deinen Prinzessin-Allüren da.
Ach so, mit meinen Prinzessin-Allüren. Nee, was man wirklich sagen kann, wenn ich so an unsere gemeinsame Arbeitszeit zurückdenke, dein Schreibtisch sah immer so einigermaßen ordentlich aus. So.
Ja, stimmt.
So, und bei mir war es eine absolute Katastrophe. Und das Witzige ist, das fällt mir jetzt so im Nachhinein auf, weißt du, mein Schreibtisch war immer, da war alles immer vollgeballert, das sah immer aus wie Sau, ne? Dann habe ich noch geraucht, da habe ich bei dir immer noch Kippen geschnorrt.
Natürlich.
So ein richtiges Bastardkind, so, ne, wo ich mir jetzt denken würde, wenn so einer bei mir arbeiten würde. Krass eigentlich, dass ich da arbeiten durfte immer noch. Also, aber man wird ja auch älter und reifer und man macht dann mehr Erfahrung. Ja, wir arbeiten mit Schlägen bei uns, dass das nicht passiert.
Das ist hervorragend. Das Einzige, was zählt.
Ja, ich meine, Kilian wird dann ein bisschen handscheu mittlerweile, aber es geht dann so. Wenn man sich so zurückartig bewegt, dann nee, Spaß. Da wird nicht rumgeschlagen. Aber bist du unternimmst ja dann durchaus schon mal wirklich richtig lange Trips, wie du auch gesagt hast. Du warst, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig, du warst doch auch in Australien, oder? Warst du nicht?
Ja, genau. Vor 2 Jahren war ich einen Monat in Nepal und danach war ich 2 Wochen zu Hause und bin dann fast einen Monat mit meiner Tochter in Australien gewesen. Und,
wie schwierig war das, nach Nepal zu kommen?
Inwiefern schwierig, meinst du?
Na, fliegt man nach Nepal direkt mit dem Flugzeug oder musst du okay.
Nee, genau, du fliegst halt nach Dubai zum Beispiel und dann kannst du da umsteigen nach Kathmandu. Mhm. Da fliegst du halt mit einer ganz normalen Maschine hin, in einem riesen Flughafen, also relativ riesig. Und das geht eigentlich ganz gut. Also die Anbindung ist gut. Es kommt davon, wie weit man halt ins Inland will.
Ja.
Also von Kathmandu weg, da fliegen halt manchmal nur so Inlandsmaschinen mit Propeller, richtig. Das habe ich aber auch nicht gemacht. Also ich war dann 2 Wochen in Kathmandu und war dann 2 Wochen auch außerhalb ein bisschen.
Du hast dich da auch letztens tätowieren lassen, oder? War doch in Nepal bei der...
Nee, das war auf den Philippinen tatsächlich. Das heißt, Nepal war vor 2 Jahren und dieses Jahr bin ich... mit meiner Frau. Also es war so, dass der Ollo von Black Roots in Köln, also ein sehr guter Freund von mir, und bestellen ihm auch noch liebe Grüße.
Der Beste, ja, genau.
Absolut. Und mit dem bin ich halt sehr viel durch die Weltgeschichte gereist und er wollte dann auf die Chiang Mai Tattoo Convention in Thailand, wo ich erst nicht so wollte, aber er meinte, das sollen wir mal ruhig machen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann habe ich mal geguckt, wo denn die Apo Van Ott, das ist so heißt die älteste Tätowiererin der Welt, da in der Nähe ist. Und die ist da auf den Philippinen. Und das ist halt mit dem Flugzeug nur 3,5 Stunden entfernt von Chiang Mai. Mhm. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, dass sie mitkommt, dass wir zusammen in den Urlaub fahren, weil sie sehr, sehr viel arbeitet und auf jeden Fall auch mal so einen Tapetenwechsel brauchte. Und das hat sie dann zum Glück gemacht. Und dann haben wir nur den Hinflug in die Philippinen gebucht und sind nur in die Philippinen geflogen für 600 Schleifen, glaube ich. Nach Manila, haben uns dann Leihwagen genommen und lange Geschichte kurz, haben uns dann nach einem endlosen Trip zu dieser Frau dann von ihr tätowieren lassen. Also sie war dann auch da, man konnte da keine Termine machen.
Das wollte ich nämlich noch fragen.
Genau, eben. Das heißt, du hast halt von dem nächst besseren Ort, wenn man da hin möchte, ist halt im Norden, im Inland, fährst halt 11 Stunden, dauert der Trip, bis du halt da bist. Und dann heißt es noch nicht, dass du dann da auch tätowiert wirst. Ne? Die, aber am gleichen Tag, wo wir angekommen sind, war mal eine Viertelstunde später, kamen sie auch schon und hat uns dann tätowiert. Ein super Erlebnis gewesen. Und von da aus sind wir dann am nächsten Tag wieder zurück, dann die 11 Stunden, also haben wir in dem Dorf geschlafen und sind dann, glaube ich, einen Tag später wieder, haben dann Flüge nach Thailand, nach Chiang Mai gebucht und sind dann nach Chiang Mai geflogen und haben da dann den Ollo getroffen, einen Tag vor der Messe, und haben mit ihm dann die Messe zusammen gemacht. In der Zeit hat meine Frau sich halt viel massieren lassen, was man da machen kann, und ein bisschen Beauty Work oder wie das auch immer heißt, und hat dann geguckt, wo wir dann als nächstes hinfliegen, und haben dann erst geschaut, dass wir dann woanders hingeflogen sind, also auch in Thailand. Und haben dann drei Wochen so lange verbracht, bis wir dann sagten, wir fliegen wieder zurück, und sind dann wieder zurückgeflogen einfach. Also so war's.
Hast du da noch was auf deiner Bucketliste, wo du jetzt unbedingt noch mal hin willst oder wo es dir besonders gefallen hat, was du so ein bisschen ausweiten willst, gerade vielleicht in Bezug auf Buddhismus?
Also ich glaube, Thailand war schon sehr toll, muss ich dazu sagen. Und auch Nepal war eine super Erfahrung. Und Asien, glaube ich, hat bestimmt noch den einen oder anderen Schatz, den man sich gerne angucken kann. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wenn viele Leute viel fliegen, ist halt auch nicht für die Umwelt so super. Und deswegen ist halt mittlerweile, dass ich das halt sehr, sehr reduziert habe mit dem Reisen oder mit dem, ich mache mal eben das und das, fliegen wir mal eben kurz hin, machen wir das mal eben kurz, weil ich glaube, in letzter Zeit wird halt viel geflogen und den Leuten, die wollen irgendwas nachholen, was sie angeblich verpasst haben. Und ich denke mir, das ist halt nicht so ratsam, da dem Ganzen auch immer zu folgen, weil die Flughäfen sind halt alle utopisch voll. Ist egal, wo man hinfährt, reisen sich alle in den Wolf. Und ich glaube nicht, dass es halt das Ziel ist, dass man alle so viel reist, ne? Denke ich mir mal. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich bestimmt noch das eine oder andere nicht wirklich geplant, aber da würde ich vielleicht eher zusagen oder würde was eher in die Wege leiten, da vielleicht irgendwo hinzukommen. Es wäre aber dann tatsächlich Asien, glaube ich, irgendwo.
Ja. Hast du irgendwas auf der Liste? Sonst noch, warst du schon mal in Afrika?
Nee. Also Tunesien war ich, glaube ich. Wenn das zählt, oder Ägypten, aber es
stimmt.
Ist halt, genau. Aber das ist halt nur so Anfang Afrika. Aber sonst so richtig im Landesinneren oder auf irgendwelchen, also oder am anderen Ende Afrikas war ich noch nicht. Also, aber ist das so? Ich glaube, das ist gar nicht so meins, weiß ich. Also ich meine, nicht, dass ich was gegen Afrika hätte, aber ich glaube, das ist nicht so auf meiner Liste wirklich vorne drauf. Ich glaube tatsächlich, also Thailand fand ich, wie gesagt, sehr, sehr gut, aber vielleicht war es auch das komplette Gesamtpaket. Also mit meiner Frau habe ich seltenst so lange Zeit an einem zusammen verbracht, an einem Stück, also von morgens bis abends, muss ich dazu sagen. Und auch so, dass wir auch so frei waren, dass wir einfach Sachen einfach von einem auf den anderen Tag entschieden haben oder am gleichen Tag. Habe ich zumindest eine ganz andere Verbindung zu diesem Trip natürlich, dass ich den Ollo treffen konnte, dass wir sehr, sehr viel Spaß hatten, muss ich dazu sagen. Und mehr oder weniger währenddessen auch den Plan mit ihm so ein bisschen geändert haben. Das ist dann leider auch so, das passiert dann halt. Es war dann nichts Persönliches, aber es war halt einfach zu dem Zeitpunkt sehr nötig. Und da habe ich natürlich ein ganz anderes Erlebnis daran. Genau wie in Nepal habe ich ein ganz anderes Erlebnis dann daran gehabt, weil ich halt sehr, sehr viel Zeit mit mir einfach nur verbracht habe. Und Australien war dann zum Beispiel, da konnte ich halt auch mal 3 oder fast 4 Wochen mit meiner Tochter aufeinander hängen. Die war auch super.
Ja, das ist auch cool, ne?
Das hatte alles an Höhen und Tiefen im Entwickeln. Alles eine andere Verbindung. Deswegen ist es halt sehr schwierig zu beantworten, wo es halt als nächstes hin will. Weil ich glaube, diese Verbindung an sich ist vielleicht auch mal ein bisschen ausschlaggebend, was man vielleicht als nächstes macht.
Das stimmt, das ist richtig. Hast du tattoo-mäßig denn da noch irgendwas auf der Bucketliste? Du bist ja auch super viel, hast ja auch schon echt viel gesehen, was Conventions auf der Welt angeht. Aber irgendwas, wo du sagst, das möchtest du nochmal mitmachen?
Nee, also ich glaube, mit Convention bin ich so ein bisschen durch, muss ich dazu sagen. Hab viele gemacht, auch mit dem Ollo, wie gesagt, zusammen auch im Ausland. Ich habe viel in Amerika gearbeitet, von einer bis zur anderen Seite, in allen möglichen Städten. Das ist aber schon ein bisschen was länger her. Und Kanada war ich viel und ich habe sogar in Rumänien gearbeitet. Ich weiß gar nicht, wo überall. Da bin ich halt tatsächlich relativ durch mit, muss ich dazu sagen. Und Brighton waren wir ja auch zusammen, das weißt du auch noch.
Genau. Das war geil. Und
ich mache jetzt noch, bin sehr dankbar, dass ich in Aachen einen Stand habe beim Andreas, beim Sin & Saint Andreas. Und die mache ich tatsächlich als einzige Convention noch. Also außer, wie gesagt, jetzt Chiang Mai war jetzt letztes Jahr im November. Aber ja, sowas
vielleicht. Außer es gibt irgendwie nochmal so ein größeres Projekt, was sowas super nee, außergewöhnlich
ist. Ich glaube, das interessiert mich auch gar nicht mehr so, Convention tatsächlich. Also es ist halt so, dass ich viele gemacht habe, viele Erfahrungen gemacht habe, viele gute und schlechte, was natürlich dazugehört, um auch zu wachsen. Aber ich glaube, da bin ich so ein bisschen durch mit irgendwie.
Irgendwann würde ich gerne mit dir und mit Gordon würde ich trotzdem gerne nochmal irgendwo sonst ein verlängertes Wochenende irgendwo machen.
Da bin ich dabei, also
jeden Fall. So, weil das war ja eben, das ist ja, glaube ich, das, weißt du, die Messen sind halt Messen. Das ist konzeptmäßig jetzt, die Leute, die da sind, sind andere, die ist mal besser, mal schlechter organisiert, so, aber ansonsten hast du ja bei Messe einfach, ist ja nichts anderes. Aber was es dann besonders macht, ist eben, sind die Leute, mit denen du da bist, deine Standnachbarn so. Und das kann man ja auch dann einfach skippen und kann sagen, ey, wir machen uns einfach mal ein korrektes Wochenende in Brighton zum Beispiel. Jetzt,
auf jeden Fall. Also so bin ich auch totaler Fan von. Also das kann man echt gerne machen. Das ist ja auch immer, mit dem Gordon ist das ja auch tatsächlich ein Erlebnis, weil er kennt ja wirklich jeden. Der hat mit jedem irgendein Erlebnis und das ist ja ein Phänomen, der Typ. Also wer nicht kennt, ist halt Gordon von Black Tide in Bottrop tatsächlich. Genau. Und
Gordon Klaus, bester Mann.
Bester Mann, also auf jeden Fall. Bester Mann. Kann man sich manchmal froh schätzen, dass man den manchmal um sich hat, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ich habe ihn letztes Jahr zum letzten Mal gesehen, da waren wir zusammen auf dem Blink-182-Konzert.
Oh Gott, und?
Das war richtig geil. Ich bin, also vom Konzert her, ich bin noch nie so oft von der Bühne runter beleidigt worden wie da. Aber
deswegen.
Na, einfach so, die haben halt so, die waren halt so ein bisschen frech unterwegs da auf der Bühne. Dass da nicht jemand angekommen ist und den da runtergeboxt hat. Nein, Spaß, so schlimm war es nicht. Aber ich fand es ganz witzig. Und Gordon war halt auch da. Wir haben vorher so ein bisschen geschrieben. Und dann haben wir uns hinterher, als das Konzert zu Ende war, noch mal so 15 Minuten auf den Schnack gesehen. Geil. Aber das war einfach so, du hast so richtig gesehen, dass er sich auch gefreut hat. Und dann hat er sich natürlich in kürzester Zeit extrem hochgefahren.
Absolut.
Und dann haben wir halt die Gordon-Show gekriegt. Richtig geil.
Das stimmt. Ich hatte das letzte Mal, wo ich ihn, glaube ich, richtig getroffen. Das war eine Ausstellung in Bottrop vom Tätowierkunstverein und ich habe erst gedacht, er würde da mitmachen, macht er aber gar nicht. Also hat er nicht gemacht. Und da dachte ich mir, ach, wenn ich in Bottrop bin, dann fahre ich mal wenigstens für eine halbe Stunde beim Gordon vorbei. Und das war natürlich über eine Stunde, glaube ich. Und das,
klar.
Und bin da auch kurz, ich dachte, ich kann nur kurz, lass mal eben kurz schnacken. Der war auch total sehr nett und wie immer gastfreundlich. Und dann ist das auch total ausgeufert, weil er mir auch irgendwas über Konzerte von irgendwelchen Bands erzählt hat und wie er da abgegangen ist und ich weiß nicht was. Aber es war
da
total
gut. Da habe ich ihm in die Fresse geschlagen.
So ist das. Also, da gibt's immer nette Geschichten.
Weil Gordon fand ich immer am witzigsten, da hast du ja auch als Gast früher bei denen immer gepennt, was sich auch, glaube ich, nicht geändert hat. So, und er und Jenny, wie gesagt, beide super gastfreundlich. Und ich kann mich an eine Story erinnern. Da hatten die ihre alte Wohnung noch, die ich giga gemütlich fand. Und ich lag, das war so eine Maisonette-Wohnung mit so einer Galerie. Und mein Schlafplatz war halt oben an der Galerie. Und mitten in der Nacht werde ich wach, weil Gordon unten durchs Wohnzimmer schleicht und mit der Polizei telefoniert, so bei irgendwas. Und dann ich höre nur irgendwas von Einbrecher oder so und dann direkt so weiße Kerzen gerade im Bett. Was geht? Was ist los? Was ist los? Ja, hier probieren sie gerade einzusteigen und ja, kommen sie mal vorbei. Und da hat er die noch am Hörer dran, da sind die unten schon vorgefahren. So, die Jungs haben sich direkt so ihre Sandhandschuhe angezogen, so. Und dann haben dann irgendwelche Leute gesucht, die dann nicht da waren, weil irgendwo so ein Dremel oder so gehört hat, weißt du? Und die haben sich richtig geärgert hinterher und haben gesagt, oh, schade, da hätten wir jetzt Lust drauf gehabt. So.
Geil. Bottrop-Geschichten halt.
Bottrop halt, genau, richtig. Just Bottrop Things.
Ganz normaler Tag in Bottrop.
Ja, so, das ist da einfach ganz normal. Ist das, wie ist Düsseldorf eigentlich so als Stadt? Ich habe immer so den Eindruck gehabt, ich bin ja nun familientechnisch bedingt meist eher in Köln unterwegs, aber ist es so, das Flair in Düsseldorf, ist es so chillig oder ist das,
ich glaube, so, es kommt auf den Stadt? Auf den Stadtteil natürlich auch an. Ich glaube, dass jeder Stadtteil anders wie in jeder Stadt auch. Hm. Und ich bin hier in Unterbilk und der Unterbilker Stadtteil ist halt sehr familiär, sehr jung, muss ich dazu sagen. Also gibt's halt viele Leute mit Lastenfahrrad, was ja total hip ist, und Latte Macchiato von mir aus auch dabei.
Prenzlauer Berg von Nordrhein-Westfalen.
So ähnlich, genau. Es ist halt ein relativ hipper Stadtteil geworden und ist aber, also was heißt sicher, aber ist halt, hier passiert nichts Großartiges. Ne? Also das ist halt, die sind alle cool und alle sehr nett, muss ich dazu sagen. Also das kann man einfach gut leben.
Ja, das glaube ich auch wichtig bei so einer Standortauswahl, auch dass man seine Ruhe hat, so dass da nicht permanent irgendwas ist, so, ne? Dass
du dann. Genau, du kannst Sachen auf der Straße stehen lassen, kannst du vielleicht mal so natürlich, wie in der Innenstadt. Aber wie ist es bei dir? Du bist ja halt mitten in der Innenstadt, glaube ich, ne, oder?
Ja, ja, wir sind mitten in der Innenstadt bei uns und ich muss sagen, wir sind nur auf von der einen Seite des Marktplatzes auf die andere Seite des Marktplatzes gezogen und haben ein komplett neues Ökosystem. Das Haus, wo wir jetzt sind, ich habe in dem Jahr, wo ich jetzt da bin, auf jeden Fall mehr Theater mit irgendeiner Scheiße gehabt als in 5 Jahren fast in einem anderen Studio.
Ach gut.
Wir haben einen Hausobdachlosen, der sich ab und zu mal bei uns vor der Tür legt, was jetzt nicht schlimm ist. Leider scheißt er auch dahin. So, weißt du, halt so richtig.
Der Arme
so
eigentlich,
richtig,
ne?
Ja, voll, aber dann das sind so richtig Sachen, wo man sich denkt, wollt ihr mich verarschen? Meine Decke ist seit einem Jahr auf. Jetzt hat sich die Hausverwaltung gedacht, Mensch, schweinegeile Idee, wir wickeln die Heizungsrohre einfach in so Plastikfolie ein und lassen das in so einen Kanister laufen, das Wasser, was da rauskommt.
Oh Mann.
Genius. Haben die komplett ausgetauscht, diese Heizungsrohre, und ich habe dann gesagt, Freunde, wollen wir nicht einfach in Betracht ziehen, wenn die immer noch lecken, nachdem ihr die komplett ausgewechselt habt, dass die Leute einfach scheiß Arbeit gemacht haben. So, weißt du, ja, muss man ja mal fragen dürfen, ne? Ob das nicht, weil ganz ehrlich, ich habe gesehen, wie die Jungs gearbeitet haben. Also da wäre ich mir nicht so sicher, das auszuschließen. Und die so, nee, wir arbeiten schon ganz lange mit der Firma zusammen und deswegen, die machen so keine Fehler.
Ja, ist manchmal so. Nur gut, machst du
Stress. Nee, ansonsten Thüringen fetzt schon. Das einzige Problem, was du jetzt hast, wir waren jetzt letzte Woche in der Therme, da haben wir uns mal hier aus unserer kleinen Großstadtbubble, sage ich mal, raus entfernt, und hier auf dem Dorf hast du halt sehr viele, sage ich mal, einfache Leute. Da wird viel mit Triskelen und so gearbeitet, ne? Also leider muss man wirklich sagen, hier gerade das Umland, du hast hier super strukturschwache Regionen zum Teil, und das spiegelt sich dann auch im Wahlverhalten nieder. Die Leute an sich sind super nett und eigentlich auch gastfreundlich und so, aber das ist schon so eine Sache, die mir persönlich echt negativ auffällt, aber da musst du halt hier so wirklich ins Umland, und Jena ist halt eine Studentenstadt, das ist, da kannst du auch nach Münster gehen, da hast du denselben Flair.
Ich glaube auch,
super,
also ich
jung,
glaub,
das, super hip.
Genau.
Jeden Tag demonstriert irgendwer gegen irgendeine Scheiße.
Ja, das haben wir auch. Wir sind in der Landeshauptstadt Düsseldorf, und das ist halt jedes Wochenende ist halt Demo. Das ist einfach so.
Ja.
Das, genau, machst halt nichts, kann man sich auch
nicht. Nee, machst du nichts. Genau. Ja, und Jena ist ja noch nicht mal. Jena ist ja noch. Wir sind natürlich Hauptstadt der Herzen, aber eigentlich ist ja hier die Thüringer Hauptstadt Erfurt. Warum auch immer. Und ist so. Ja, keine Ahnung. Da ist das dann halt so. Ja, witzige Geschichte. Mensch,
absolut.
haben wir eine Stunde voll.
Absolut, also schnell
versehentlich hier so weggesnackt. hat auf jeden Fall echt mega Bock gemacht, vielen Dank. Und bei uns ist es ja immer so, dass der Gast oder die Gästin, wie man glaube ich auch sagt, dann das letzte Wort hat und nochmal so ein bisschen Werbung machen kann, nochmal ein paar Sachen loswerden kann. Ja, also wenn du sagen möchtest, wo die Leute dich finden, was die Leute sich reinziehen wollen, jetzt haben wir schon Werbung für Fabrice Frau gemacht, so, wir können ja auch für deine Frau nochmal Werbung machen oder halt eben für deine Sachen, dann erzähl mal.
Also erstmal lieben Dank, dass du an mich gedacht hast für diesen Podcast, kann ich nur sagen. Und wer dir noch nicht folgt, sollte es vielleicht auch tun, denke ich mir, das ist immer... sehr witzig, von die Reels von dir mag ich halt sehr gerne, und ich gucke mir die zwar nicht mal alle bis zum Ende an, aber auf jeden Fall denke ich mir so, okay.
Ist ja auch, ne, Quatsch. Das,
und ja, mich findet ihr in Düsseldorf auf der Kronprinzenstraße 117, und ich habe aber Öffnungszeiten, die sind nur freitags und samstags von 11 bis 12, und ansonsten findet ihr mich bei Instagram. Und mehr gibt's eigentlich auch gar nicht zu sagen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall.
Sehr gerne. Wir haben das alles nochmal in den Shownotes für euch. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Da könnt ihr Christian nochmal finden. Vielen Dank dafür, sage ich auf jeden Fall. Macht den schönen Tag an alle Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube, kommt das Ostern raus? Nee, das ist eine Woche vor Ostern. So, jetzt, ich komme selber manchmal durcheinander. Egal. Macht euch eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Kinder, was soll ich sagen? Das war's leider schon wieder mit der aktuellen Folge von Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord, denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.